Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Freitag, dem 14. April. Heute blicken wir zuerst nach Israel. Das Land steckt mitten in einer innenpolitischen Krise. Gleichzeitig wächst nun auch die Bedrohung von außen. Seit einer Woche spitzt sich die sicherheitspolitische Lage massiv zu.
Und jetzt kamen eben Raketen aus dem Norden, also in den Norden und in den Süden, und Terroranschläge in Tel Aviv und auch in der Westbank dazu. Und das alles sorgt schon für, ich würde sagen, eine sehr angespannte Stimmung im Land oder besonders also auch in Tel Aviv.
Wir reden mit der Historikerin Jenny Hestermann in Tel Aviv. Dann, heute in einem Monat, wird im Krisenland Türkei gewählt. Um den aktuellen Präsidenten Erdogan tummelt sich ein rechtsnationalistisches Bündnis.
Man kann also sagen, was sich hier auf der Regierungsseite tut, ist die dunkelste und gefährlichste Allianz in der Geschichte der Türkei.
Und zum Schluss lernen wir im Radioblog unserer akustischen Kolumne den Galeristen Ado Tanner kennen.
Er dachte nur daran, wie er dieses Bild verkaufen konnte, das er verfluchte, das aber so etwas wie seine letzte Hoffnung war.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Sarah Heinzmann.
Fast 70 Millionen Gewinn erwirtschaftete Energiewasser Bern EWB im letzten Jahr. Das ist rund ein Drittel mehr als noch im Jahr zuvor. Dies geht aus dem gestern veröffentlichten Geschäftsbericht hervor. Dieser zusätzliche Gewinn lasse sich mit den gesteigerten Preisen auf dem Energiemarkt erklären, so die EWB. Aus dem Geschäftsbericht ist ebenfalls zu vernehmen, dass der Ausbau des Fernwärmenetzes vorangetrieben werden konnte. 20.000 zusätzliche Haushalte können laut EWB nun mit Fernwärme versorgt werden. Die BesetzerInnen des Rühmlanger Waldes bei Zürich wollen bleiben. Die Gemeinde hat ein Ultimatum auferlegt, die Besetzung solle bis Samstag geräumt werden. Begründet wird das Ultimatum mit Sicherheitsbedenken. Der Wald sei nicht sturmsicher. Kranke Bäume könnten umfallen und die BesetzerInnen verletzen. Die BesetzerInnen zeigen sich gelassen. Sie wollen das Ultimatum verstreichen lassen. Dies berichtet SRF. AktivistInnen haben vor rund einer Woche ein Waldstück bei der Gemeinde Rühmlang besetzt. Das Waldstück in der Größe von 40 Fußballfeldern soll gerodet werden. Darauf soll eine Deponie für Bauschutt entstehen. Letzte Hürde für die Rentenreform in Frankreich. Heute entscheidet das französische Verfassungsgericht über die Rentenreform. Das Verfassungsgericht könnte die Rentenreform für verfassungswidrig erklären. Sollte das geschehen, wäre die Reform gescheitert. Dieses Szenario gilt jedoch als unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher wäre, dass das Gericht einige Stellen der Reform streicht. Auf diese müsste Macron vorerst verzichten, könnte den Rest der Reform aber offiziell durchsetzen. Heute Abend ist mit einer Bekanntgabe des Urteils zu rechnen. Die Rentenreform will das Rentenalter in Frankreich auf 64 Jahre anheben. Die Reform wurde in den letzten Monaten von etlichen Protesten und Streiks begleitet. Die Regierung Macrons hat die Reform schließlich ohne die Einwilligung des Parlaments durchgesetzt. Das FBI hat einen Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Datenleck festgenommen. Es handelt sich um einen 21-jährigen Nationalgardisten. Dies erklärte der US-Justizminister Garland in Washington. Die Verhaftung sei ohne Zwischenfälle erfolgt. Der Militärangehörige soll eine Chatgruppe auf der Plattform Discord geleitet haben. Dort waren als erstes Abschriften und Fotos von Geheimdokumenten zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine aufgetaucht. Florida verschärft die Abtreibungsrechte. Laut Deutschlandfunk sollen im US-Bundesstaat Abtreibungen künftig ab der 16. Schwangerschaftswoche verboten werden. Dies bestimmte das republikanisch dominierte Parlament in Florida. Die US-Regierung in Washington kritisierte diese Verschärfung des Abtreibungsrechts scharf. Vergangenes Jahr hatte der Supreme Court das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. Seitdem können die Bundesstaaten eigenständig über die Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Die britische Modeschöpferin Mary Quant ist gestern im Alter von 93 Jahren verstorben. Mary Quant hat in den 60er Jahren die Modewelt revolutioniert. So gilt Quant etwa als die Erfinderin des Minirocks oder der Strumpfhose. Mit ihren Modeschöpfungen habe sie zu der Befreiung der Frau beigetragen, schreibt etwa die Zeit. Und damit zum Wetter. Der heutige Freitag ist wechselhaft bei Tageshöchstwerten von 11 Grad. Das Wochenende wird regnerisch, für den morgigen Samstag bei Tageshöchstwerten von 8, für den Sonntag von 9 Grad.
Rabe Info.
Israel kommt nicht zur Ruhe. Wochenlang protestierten Zehntausende Menschen gegen die umstrittene Justizreform. Inzwischen ist die rechtsnationalistische Regierung unter Benjamin Netanyahu zurückgekrebst und hat die Reform vorerst auf Eis gelegt. Die Proteste aber gehen weiter. Gleichzeitig wuchs in den letzten Tagen auch die Bedrohung von außen. Die sicherheitspolitische Lage in Israel spitzt sich massiv zu. Vor einer Woche gab es auf dem Tempelberg gewaltvolle Zusammenstöße zwischen PalästinenserInnen und israelischem Sicherheitspersonal. In den Tagen darauf wurde Israel von verschiedenen Seiten mit Raketen angegriffen, erstmals seit 2006 auch wieder aus dem Libanon. Was das bedeutet, darüber sprach Sarah Heinzmann mit Jenny Hestermann. Sie ist Historikerin und leitet das Auslandsbüro der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv in Israel. Zuerst wollte sie von Jenny Hestermann wissen, wie sie die momentane Lage vor Ort in Tel Aviv wahrnimmt.
Also mein Alltag ist die letzten Wochen schon sehr stark durch die Proteste geprägt. Das ist natürlich das, was man hier in Tel Aviv am allermeisten mitbekommt. Und jetzt hat sich die Sicherheitslage in den letzten 10 Tagen, 2 Wochen stark verschärft. Das spürt man hier auf den Straßen von Tel Aviv in dem Sinne nicht so sehr. Also die Israelis und gerade in Tel Aviv sind ein Stück weit auch an Angriffe als Normalität gewöhnt. Es ist trotzdem so, dass man, egal mit wem man spricht, es natürlich eine große Sorge und große Beunruhigung gibt. Die gab es in den letzten beiden Monaten über die innenpolitische Krise von verschiedenen Seiten. Und jetzt kamen eben Raketen aus dem Norden, also in den Norden und in den Süden und Terroranschläge in Tel Aviv und auch in der Westbank dazu. Und das alles sorgt schon für, ich würde sagen, eine sehr angespannte Stimmung im Land oder besonders also auch in Tel Aviv.
Sie beschreiben also eine angespannte Stimmung in Tel Aviv. Die sicherheitspolitische Lage hat sich zugespitzt in den letzten Wochen und Tagen. Wieso kommt es gerade jetzt zu dieser Gewalteskalation?
Die Gewalteskalation geht ja immer mal auf und ab. Und insofern ist es nicht überraschend. Gleichzeitig ist es auch häufig so, dass Angriffe auf israelisches Gebiet an jüdischen Feiertagen kommen, also eben an Pessach. Das hat auch Tradition. Und eben fallen jetzt auch Pessach und Ramadan zusammen. Und was jetzt die Raketen betrifft von verschiedenen Fronten, ist es auch so, und das haben auch israelische Geheimdienste schon seit Monaten gesagt, es gibt im Moment die Chance für einen sogenannten Perfect Storm, also eben diesen Sturm von allen Seiten.
Der Staat Israel wurde also mit Raketen angegriffen, aber eben nicht nur aus den palästinensischen Gebieten, weil das ist ja etwas, was immer wieder passiert. Was dieses Mal außergewöhnlich ist, sind die Angriffe aus dem Libanon. Frau Hestermann, können Sie ausführen, was hat es genau mit diesen Angriffen aus dem Libanon auf sich?
Was den Libanon betrifft, das war jetzt sehr besorgniserregend. Also Raketen aus Gaza kommen ein Stück weit ja immer in verschiedenen Wellen. Raketen aus dem Libanon, das gab es in dieser Form, in dieser Massivität nicht mehr seit 2006, also seit dem letzten Krieg zwischen Israel und dem Libanon. Und es gibt jetzt wohl die Annahme oder relativ gesicherte Information, dass diese Raketen auch von der Hamas kommen aus dem Libanon. Und das deutet darauf hin, dass Hamas und Hezbollah näher aneinander rücken, was für Israel eben eine Verbündung der Feinde bedeutet, die den Sicherheitsapparaten oder auch der Bevölkerung natürlich Sorge bereitet. Und da gibt es im Moment eben die Analyse in Israel, dass ein größerer Krieg auf jeden Fall am Horizont ist. Die Sorge zumindest besteht.
Israel wird also zurzeit gleichzeitig von drei Seiten angegriffen. Wie reagiert denn der israelische Staat auf diese Sicherheitsbedrohung?
Im Moment noch sehr zurückhaltend. Ich denke, als Reaktion auf diese Angriffe hat sich Israel natürlich konkrete Ziele angegriffen, also zurückgeschossen in dem Sinne, ist aber sehr lokal und begrenzt gemacht jetzt über die Feiertage. Und die Einschätzung ist, dass auch die israelische Regierung im Moment möglichst vermeiden will, in einen größeren Krieg einzutreten. Also natürlich es vermeiden möchte, aber es gibt immer Stimmen, die nach mehr Vergeltung und härterem Durchgreifen rufen. Und im Moment hat Netanyahu sich so entschieden, das noch relativ begrenzt zu halten und diesen Stimmen nicht nachzugeben. Und insofern ist das jetzt noch kein Anzeichen für Beruhigung. Aber das war jetzt erstmal die Reaktion.
Sie sehen darin also keine Anzeichen von Beruhigung. Sie meinten, dass Israel einen Krieg unbedingt vermeiden will. Was glauben Sie, wie könnte sich die Lage in den nächsten Wochen oder auch schon Tagen verändern?
Also die Analysen der letzten Tage, die ich gelesen habe, drücken schon große Sorge vor einem Krieg aus. Also das ist nicht so, dass man das unbedingt vermeiden kann. Ich erwarte auf jeden Fall für die nächsten kommenden Tage und Wochen leider noch mehr sowohl Terroranschläge auf israelischem Gebiet als auch vermutlich Siedlergewalt in den palästinensischen besetzten Gebieten. Also es wird sicherlich weiterhin zu Gewalt auf beiden Seiten, jetzt israelisch-palästinensisch, kommen. Und das hängt nicht unbedingt mit den Raketenangriffen aus Libanon, Syrien und Gaza zusammen, aber natürlich da bei allem auch die Hamas, also jetzt nicht in Syrien, aber bei allem auch die Hamas mitmischt, hängt es natürlich doch auch zusammen. Das so sehe ich im Moment die Lage.
Vielen herzlichen Dank für die Prognose. Sie haben das davor dargelegt, Israel wird momentan rechtskonservativ bis rechtsnationalistisch regiert. Das zeigt sich eben beispielsweise am Marsch von Eviatar vom vergangenen Montag. Um ihre Solidarität mit den Siedlerinnen und Siedlern im Westjordanland auszudrücken, marschierten tausende Israelis nach Eviatar, unter ihnen eben auch rechtsextreme Minister und Abgeordnete der israelischen Regierung. Was ist die Symbolik so eines Marsches nach Eviatar in der jetzigen politischen Situation? Was kann man daraus lesen über die Regierung?
Das ist eine sehr wichtige Symbolik. Im Großen und Ganzen zeigt es eben, wie stark die Siedlerbewegung im Moment an der Macht ist in Israel. Also, dass da 20.000 Leute hinmarschiert sind unter Beteiligung von Ministern, unter dem Schutz der Armee, das deutet auch darauf hin, dass das politisch normalisiert werden soll. Das ist es noch nicht, aber es ist eben ein symbolischer Schritt in die Richtung, diese illegalen Siedlungen zu normalisieren und das auch dann mehr und mehr salonfähig zu machen.
Jenny Hestermann leitet das Auslandbüro der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv in Israel. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist die parteinahe Stiftung der Deutschen Grünen Partei. Bevor wir als nächstes einen Blick auf die Türkei werfen, einen Monat vor den Wahlen, bleiben wir musikalisch noch in Israel mit «It's time to wake up» von Hadak Nachash.
לא מאמין בנשק, מאמין בשירה ותיק מספיק, תראה סך את הבחירה איך זה לא רע שהמצב בחירה עוד אימא שמטפטפן, מזכירה בדיוק כמה בעלי הסערה ואנחנו לגמרי לא אותם את הסיעה שמישהו על עצמו שומר חום במהרה איך זה שאנחנו מרגישים את זה כבר
משתמשים עד תשקורת לבית ולתכנת להחדיר לנו את השקר שנאמין שזה אמת הכולל
אני מריח, זה מסריח בהרוש
זה הזמן להתעורר, הבית מתעורר, נצא מהחורים ביחד די להסתתר, תרימו את היד, תפתחו את הפה, ולכולנו אין סיכוי שהם יחזיקו עוד הרבה, זה הזמן להתעורר.
להתעורר. לחברי המחאה
לשחרר מחפאה,
כי הם חותרים להקלה
ותיקונה של העבלה.
במוסר העבדים נמאס,
רוצים לחיות בקלאס,
חושב לנו עתיד הילדים, עכשיו שוברים את הכלים.
אז כלים שלי אל תשתופפו, תגלים חדשים עוד יתפוססו,
הימים השחורים
עוד יתפוססו,
ילדים מאושרים
עוד יתפוצצו.
למען המחר יוצא לכיכר, נראה לכם בדיוק מי קונה את הזהב
ומי פיפו,
העובד עוד יחזור,
מי פה המשיח,
מי פה החמור.
אז אחים שלי אל תשתופפו, החזיקו מהמה
אל תתרופפו,
אחים שלי
אל תשתופפו,
גם כל המוחות שלנו נשטפו.
זה הזמן להתעורר, הבית מתפורר,
Rabe Info.
Anfang Februar das verheerende Erdbeben, eine immense Inflation und eine gravierende wirtschaftliche Lage. Die Türkei steckt in einer Mehrfachkrise. Mitten in dieser Mehrfachkrise stehen nun Wahlen an, und zwar genau in einem Monat. Sowohl das Parlament als auch der Präsidentenposten werden neu gewählt. Über die politische Ausgangslage berichtet Sarah Heinzmann.
Soll Recep Tayyip Erdogan in der Macht bleiben oder nicht? Das ist die Gretchenfrage der kommenden Wahl in der Türkei vom 14. Mai. An der Erdogan-Frage scheiden sich die Geister. Da ist auf der einen Seite das Bündnis, welches versucht, den Oppositionsführer Kılıçdaroğlu an die Macht zu holen. Und auf der anderen Seite diejenigen, die versuchen, Erdogan in seinem Posten als Präsident zu halten. Dazu Kerem Schamberger, Experte für die Region.
Das Bündnis, das sich um Erdogan gruppiert, ist das sogenannte Cumhur-Bündnis, also die sogenannte Volksallianz. Hört sich besser an, als es ist. Ich würde es eher als ein Gruselkabinett der verschiedensten nationalistischen, faschistischen und islamistischen Parteien, die es in der Türkei so gibt, bezeichnen.
Ein breites Bündnis reaktionärer Kräfte tummelt sich in dieser Volksallianz. Prominent mit dabei die AKP, die aktuelle Regierungspartei, deren Vorsitzender Erdogan ist. Diese wird unterstützt von der rechtsextremen Partei der Grauen Wölfe, der MHP. All diese rechtskonservativen bis faschistoiden Gruppen formen also zusammen die Volksallianz, die die Wahl Erdogans unterstützt. Ein gefährlicher Zusammenschluss, so Kerem Schamberger.
Man kann also sagen, was sich hier auf der Regierungsseite tut, ist die dunkelste und gefährlichste Allianz in der Geschichte der Türkei.
Gegen diese Allianz formt sich Widerstand. Der größte Oppositionsblock mit dem Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu ist der sogenannte Sechsertisch.
Sechsertisch, weil er aus sechs Parteien besteht, die eigentlich sehr, sehr heterogen sind. Also kemalistisch-nationalistisch mit der CHP, die Republikanische Volkspartei, von der auch der Präsidentschaftskandidat der Opposition kommt, Kemal Kılıçdaroğlu. Dann ist da aber zum Beispiel auch eine ultranationalistische Abspaltung der MHP, und zwar die sogenannte I-Partei, die sich eigentlich sehr der Partei der Grauen Wölfe ähnelt, aber eben nur in der Frage der Erdogan-Unterstützung ja oder nein sich unterscheidet und deshalb abgespalten hat. Also auch ein sehr heterogenes Bündnis, keinesfalls ein linkes Bündnis.
Zusammengehalten wird dieses Bündnis vom kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich der Ablehnung Erdogans. Nicht als solche antreten wird die linke HDP, die in der Vergangenheit vor allem von der kurdischen Bevölkerung gewählt wurde. Die HDP war in der Vergangenheit einer immensen Repression durch das AKP-Regime ausgesetzt. HDP-Bürgermeister wurden abgesetzt, Parteiabgeordnete landeten im Gefängnis. Die HDP stehe in der Türkei kurz vor einem Verbot, erklärt Kerem Schamberger.
Man hat sich in der kurdischen und auch in der linken Bewegung darauf geeinigt, deshalb nicht als HDP zu kandidieren, weil falls sie kurz vor den Wahlen eine Woche davor oder so verboten wird, dann könnte man gar nicht mehr zu den Wahlen antreten. Und deshalb hat man sich darauf geeinigt, unter dem Dach der Yeşil Sol Parti, der grünen Linkspartei, zu kandidieren.
Diese Yeşil Sol Partei ist Teil eines linken Parteibündnisses, das Bündnis für Arbeit und Freiheit. Das Bündnis für Arbeit und Freiheit stellt indes keinen eigenen Kandidaten, sondern schließt sich mit dem Sechsertisch zusammen und unterstützt den Oppositionsführer Kılıçdaroğlu der kemalistisch-sozialdemokratischen CHP.
In einem ist sich die Opposition ja einig, also sowohl dieses nationalistisch-konservative Bündnis um Kemal Kılıçdaroğlu mit diesem Bündnis der Arbeit und Freiheit, dass man einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten aufgestellt hat, und zwar eben jenen Kemal Kılıçdaroğlu, dem Vorsitzenden der CHP. Und ich glaube, es war auch eine richtige Entscheidung von diesem linken Bündnis zu sagen, wir stellen keinen eigenen Kandidaten auf, sondern wir versuchen, Erdogan mit dieser Kompromisskandidatur schon im ersten Wahlgang mit mehr als 50% der Stimmen zu schlagen.
Gewählt wird in der Türkei in einem Monat inmitten diverser Krisen.
Was meine ich mit Krisen? Also wir haben es vor allem mit einer unglaublichen Wirtschaftskrise zu tun. Die Inflation lag im letzten Jahr bei über 100%. Die Menschen können sich teilweise ganz grundlegende Lebensmittel wie Tomaten oder anderes Gemüse oder Früchte nicht mehr wirklich leisten. Brot muss subventioniert herausgegeben werden, weil die Teuerungsraten so krass sind, dass das zu einer breiten Verarmung der Bevölkerung führt und damit auch zu einer Verarmung derjenigen Schichten, die bisher auch für die AKP gestimmt haben.
Gleichzeitig nimmt in der Außenpolitik eine Kriegsrhetorik zu, vor allem gegen die demokratische Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien, auch als Rojava bekannt. Zu diesen wirtschaftlichen und außenpolitischen Krisen kommt das verheerende Erdbeben von Anfang Februar hinzu, bei dem nach offiziellen Angaben über 50.000 Menschen verstarben. Eine Erdbebenkatastrophe, eine verheerende wirtschaftliche Lage, eine kriegerische Außenpolitik.
Das ist sozusagen der Hintergrund, vor dem diese Wahlen jetzt stattfinden.
Gewählt wird heute in einem Monat, es heißt Erdogan gegen Kılıçdaroğlu. Gegebenenfalls, die Wahl würde zum Erfolg für die Opposition und Kemal Kılıçdaroğlu würde zum Präsidenten ernannt. Wie wahrscheinlich wäre es überhaupt, dass Erdogan sein Amt gewaltlos abgibt? Dazu Kerem Schamberger.
Tja, das wird gerade heiß diskutiert. Meine persönliche Einschätzung dazu ist, dass dieses AKP-Regime nicht alleine durch eine Wahlniederlage von der Macht lassen wird oder gehen wird. Man muss dazu wissen, dass die AKP in den letzten 20 Jahren ja nicht mehr einfach nur noch eine Partei ist, sondern die ist zur Staatspartei geworden. Deshalb wird eine einfache Wahl, die natürlich total bedeutend ist auf der einen Seite, aber wird nicht, glaube ich, dazu führen, dass dieses Regime einfach sagt, okay, jetzt geben wir die Macht ab. Schon deshalb nicht, weil wenn Erdogan nicht mehr Staatspräsident ist, er eine Verfolgung durch die Justiz fürchten muss.
Kerem Schamberger ist Referent für Flucht und Migration bei Medico International und setzt sich aktivistisch für die internationale kurdische Bewegung ein. Das Gespräch mit Schamberger hat Radio Blau in Leipzig geführt.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Heute stammt er aus der Feder des in Basel wohnhaften Jungautors Valerio Moili. Moili liest uns die Anfangsszene seiner Kurzgeschichte mit dem Titel «Galerie».
Die Wände des Raumes waren aus glattem, dunkelgrauem Beton und etwa 15 Meter hoch. Im Raum selbst, der gegen oben geöffnet war, saß ein Mann an einem schweren, großen Holzschreibtisch. Der Tisch machte folgende erste Eindrücke: aus der Zeit gefallen und, vielleicht gerade deshalb, wertvoll. Der Mann, der hinter dem Tisch saß, wirkte daneben wie ein Statist. Auch sein eigentlich recht komisches Aussehen, ein schlecht rasiertes Gesicht voll Akne-Narben, braunes, dichtes Haar, das halblang war, und zwei Augenbrauen, die immer mehr aneinander zu wachsen schienen, konnte den Eindruck der Unbedeutung oder Anfälligkeit des Mannes nicht verwischen, welche dieser gegenüber dem Tisch einnahm. Es war früher Morgen. Schnee fiel langsam in den Raum, der eine Kunstgalerie war. Der Mann hinter dem Schreibtisch hieß Ado Tanner. Obwohl Tanners Äußeres also nicht über die Holztischwirkung hinwegstrahlen konnte, ist es trotzdem nicht unwichtig, wenn wir wissen wollen, was für ein Mensch der Galerist Tanner war. Tanner nämlich war kein typischer Kunstmensch. Er sah zwar zerlebt, heruntergekommen, grau und braun aus, seine Kleider waren voll Flecken, doch im Gegensatz zu vielen seiner Berufskolleginnen und Kollegen bemühte er sich nicht, diesen Eindruck der Verdorbenheit auf Mitmenschen überschwappen zu lassen. Tanner trug die Tugend der Verlebtheit zwar in sich, jedoch war er sich diese Sache nicht bewusst, sie war für ihn schlicht normal. An diesem Tag trug Tanner ein verwaschenes, beiges Hemd, dessen oberste drei Knöpfe offen waren, einen bis zu den Knöcheln reichenden Falschpelzmantel und eine breite Jeans, die sich unten an den Füßen aufstaute. Unter der Jeanswulst schauten Lederschlappen und Wollsocken hervor. Die Kleidung Tanners ließ ihn in jenem Moment unbekümmerter aussehen, als er es tatsächlich war. Eigentlich befand er sich in einer äußerst schlechten Lage. Warum? An diesem Tag hing ein einziges Bild in Tanners Galerie, in welche es unermüdlich hineinschneite. Ein einziges Bild. An diesem Quadrat, das im dunklen Beton angebracht war und dessen Seiten etwa einen Meter maßen, hing viel. Da Tanner seit Stunden am Tisch saß, ohne sich selbst oder etwas anderes bewegt zu haben, hatte sich der Schnee langsam in der Galerie festsetzen können. Die Platte des Schreibtisches war zuerst von Flocken bedeckt worden und nun durchnässt. Auch die Zigarettenschachtel, die auf dem Tisch lag, war feucht. Doch Tanner dachte weder an Zigaretten noch an den Husten, der ihn seit Tagen plagte. Er dachte nur daran, wie er dieses Bild verkaufen konnte, das er verfluchte, das aber so etwas wie seine letzte Hoffnung war. Stunden vergingen, in denen er immer wieder Phrasen vor sich her sagte wie: wohin mit diesem verfluchten Ding? Wer, ja wer, zum Teufel wird es kaufen? Niemand wird es abholen. Ich muss weg von hier, raus mit dem Bild, es draußen verkaufen, in der Welt, verkaufen, verkaufen, weg von hier, weg mit ihm. Doch das stundenlange Sitzen machte es nicht besser. Immer vager wurde das Nachdenken, das Bild an sich immer unwichtiger in Tanners Kopf. Seine Angst nahm zu, und der Schnee, diesen nahm er erst richtig wahr, als sich ein Häufchen auf seinem Kopf gesammelt hatte und geschmolzen war und nun seine Stirn herunterrann. Ado, alter Ado, Ado Tanner, fuhr er sich an, verdammt, lässt dich anschneien, das geht doch nicht. Die Worte hallten an den hohen Wänden, wurden hin und her und schließlich oben aus der Galerie geworfen. Der Schnee fiel weiter. Tanner wollte sich zusammenreißen. Ein letztes Mal, sagte er sich. Er machte zwei der drei offenen Hemdknöpfe zu und fuhr sich durchs schneefeuchte Haar. Eigentlich wollte er sich eine Zigarette anstecken, merkte aber, dass die Schachtel nicht überlebt hatte. Ein letztes Mal, sagte er sich erneut.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute und diese Woche. Wir hören uns am Montag wieder. Dann geht es bei uns unter anderem um Klimakipppunkte und den Atlantik. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Sarah Heinzmann und Valerio Moili. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmer Aldi. Ich wünsche allerseits einen schönen Tag. Bleibt dran, bleibt gesund.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.